Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfkino – Aussteiger berichten. Mein Name ist Dina Hellwig, ich bin Schauspielerin und Sprecherin und als Kind von Zeugen Jehovas groß geworden. Und in dieser Folge möchte ich ein paar Hörerfragen beantworten, die mich erreicht haben. Vielen Dank dafür, das hat mich sehr gefreut und ich bin auf jeden Fall bereit, alle Fragen zu beantworten, die ihr mir schreibt oder auf diese Fragen einzugehen. Am Ende jeder Folge hört ihr die E-Mail-Adresse, unter der ihr mir etwas schicken könnt. Ich habe diese Q&A-Folge dazwischen geschoben, bevor ich dann beim nächsten Mal über das Thema Versammlung sprechen möchte, weil es mir einfach wichtig ist, diese Fragen zu beantworten, da sie sich ja auf die letzten beiden Folgen beziehen. Und wie auch bei allen anderen Folgen gilt, alles, was ich erzähle, ist meine eigene Meinung, meine persönliche Meinung. So habe ich es erlebt und gilt nicht im Allgemeinen. So, ich habe mir die Fragen mal rausgeschrieben und wir kommen auch gleich zur ersten Frage. Ich behalte mir vor, keine Namen zu nennen, sondern einfach auf die Fragen einzugehen. Und zwar wurde ich gefragt. Und ich denke es ja, es betrifft die Erfolge über den Haus-zu-Haus-Dienst. Was passiert, wenn man gefragt worden ist, warum man zu wenig Stunden im Haus-zu-Haus-Dienst gemacht hat? Es war noch eine andere Frage, die auch gut darauf passt. Die beantworte ich am besten gleich mit. Was ist der Unterschied zwischen Pionier- und Hilfspionierdienst und dem normalen Haus-zu-Haus-Dienst, aber ich denke mal dem normalen Verkündigerdienst? Gut, diese beiden Fragen, auf die gehe ich jetzt ein. Also du konntest so viel Stunden machen, wie du geschafft hast oder schaffen konntest. Neben natürlich, in meinem Verhältnis war es dann als Kind, wir neben Schule und Hausaufgaben machen und auch ein bisschen spielen, was mir nicht ganz weggenommen worden ist. Oder als Erwachsener dann neben der Arbeit. Gab es aber diejenigen, die dann vielleicht, diese Phase hatte ich auch, wo ich dann wirklich nur 2-3 Stunden pro Monat aufgeschrieben habe, das wurde dann natürlich als zu wenig empfunden, weil samstags gab es ja auch immer diesen Haus-zu-Haus-Diensttag, der dann von morgens 9.30 Uhr bis 16 Uhr vielleicht ging oder bis 14 Uhr. Da hätte jeder gut und gerne 2 Stunden pro Woche geschafft. Das wären ja dann hochgerechnet mal 4-8 Stunden pro Monat. Also ich denke, dass es schon eine Grenze gab von den Ältesten aus, die einfach dann als zu wenig empfunden worden ist. Man wurde angesprochen, ob man eine Unterstützung bräuchte. Wie diese Unterstützung ausgesehen hätte, kann ich nicht sagen, aber alleine schon die Frage finde ich sehr übergriffig. Wenn du nur 2 Stunden schaffst, dann schaffst du nur 2 Stunden und wenn du keine schaffst, dann schaffst du auch nur keine. Aber man hatte natürlich ein schlechtes Gewissen, wenn es nur eine gewesen ist, weil man wusste, dass am Ende des Monats auf einem Zettel stehen würde, wie viel. Und natürlich stand auf diesem Zettel auch ganz groß oben da dein Name oder der Name des Verkündigers. Also es wurde natürlich immer ein Auge drauf geworfen, auch wenn gesagt worden ist, es ist für Statistiken, wir wollen das festhalten und irgendwas dadurch berichten, wie Zeugen Jehovas im Monat unterwegs sind. Aber man wurde ja angesprochen, es gab jetzt keine Verwarnung oder so, aber trotzdem wurde Hilfe angeboten und man hat sich schlecht gefühlt. Das ist einfach ein indirektes Ermahnen, ein indirektes Maßregeln oder ein indirektes Rügen, Zurechtweisen, was auch immer. Also man hatte auch hier nicht wirklich eine Freiheit, die jedem eigentlich zusteht, dass ich das mache, was ich machen will und wenn ich gar nichts mache, ist das auch okay. Es gab diese Wahl einfach nicht. Der Unterschied zwischen Pionier, Hilfspionier und dem normalen Verkündiger, dem getauften oder ungetauften Verkündiger, bestand einfach nur darin, dass die Brüder und Schwestern, die sich für den Hilfs- und den Pionierdienst selber vorgeschlagen haben, mussten eine bestimmte Anzahl an Stunden pro Monat von Haus zu Haus gehen. Und das war, wie ich das auch erwähnt hatte, in der Folge bei den Hilfspionieren, wahrscheinlich 20 Stunden, ich will mich da jetzt nicht festlegen. natürlich wöchentlich und bei den Vollzeitpionieren 40 Stunden, also wie man das mit der Arbeitswelt ungefähr so vergleichen kann. Und der getaufte oder ungetaufte Verkündiger hatte dann halt die freie Wahl zwischen 0 und was auch immer du schaffen hättest können im Monat. Und wenn es 1000 Stunden, ist jetzt übertrieben, aber 1000 Stunden, dann hast du halt diese Stunden gemacht. Also da war keine wirkliche Grenze oder keine wirkliche Pflichtstundenzahl, außer bei diesen Pionier- und Hilfspionieren. Ich glaube, dass ich damit beide Fragen beantwortet habe und gehe über zur nächsten Frage. Du hast gesagt, dass du allein gegangen bist als Kind, nachdem du mit 4 Jahren mit deinen Eltern mitgegangen bist. Warst du da wirklich allein unterwegs? Ja, das war ein bisschen ungünstig ausgedrückt von mir. Nachdem ich mit meinen Eltern, als ich 3 oder 4 Jahre alt war, mitgegangen bin, und das waren meistens dann wahrscheinlich irgendwelche Heimbibelstudien. Ein Heimbibelstudium ist ja das, was Zeugen Jehovas den Menschen zu Hause, den Menschen an der Tür anbieten möchten. Also darauf zielen sie es ab, denn mit einem Heimbibelstudium sehen sie eine Chance, eher eine Chance, dass die Menschen dann auch Zeugen Jehovas werden. Also sie gehen an die Türen, um den Menschen natürlich, wie sie sagen, diese gute Botschaft, die Wahrheit, was auch immer, dort nahe zu bringen. Und wenn du dich dafür interessierst und dann erkennst du ja, dass das die Wahrheit ist, dann wirst du auch natürlich ein kostenloses Heimbibelstudium annehmen, was Zeugen Jehovas natürlich immer anbieten. So, und ich bin mit meinen Eltern dann in ganz jungen Jahren mitgegangen und das war natürlich wahrscheinlich nicht von Haus zu Haus so an jeder Tür klingeln, sondern eher konzentriert auf Heimbibelstudien, die meine Eltern bereits zu der Zeit hatten. Meine Eltern waren Anfang, oder als ich auch klein war, damals war es ja noch Jugoslawien, bei den Jugoslawen in Berlin sehr unterwegs, also sind halt an die Türen gegangen dort, wo Jugoslawen gewohnt haben und haben auch extra die Sprache gelernt dafür, um diesen Menschen halt auch die Bibel näher zu bringen. Und da bin ich halt mitgegangen. Und da gab es viele, die halt interessiert waren, weil diese Flüchtlinge niemanden hatten hier in Deutschland. Also in Berlin in dem Fall, weil wir haben ja in Berlin gelebt. Und wahrscheinlich hat mein Vater deswegen gesagt, ja, als ich 3 und 4 war, da bin ich dann mitgegangen. Als ich dann alt genug war, um in Anführungsstrichen alleine zu gehen, war das nicht damit gemeint, dass ich dann alleine von Haus zu Haus gegangen bin, sondern natürlich immer mit jemandem als Dienstpartner neben mir, was nicht mein Elternteil war. Und das meinte ich in der Folge, als ich über den Haus-zu-Haus-Dienst gesprochen habe, mit ich bin dann allein gegangen, aber in Begleitung natürlich immer. Die anderen Fragen bezogen sich dann auf die Folge über die Schulzeit. Und es hat sich ein ehemaliger Klassenkamerad von mir gemeldet, mit dem ich zusammen in die Oberschule gegangen bin. Ich habe mich so gefreut, weil er kennt mich ja auch nochmal von einer ganz anderen Seite und er war ja live dabei, was total spannend war, als wir uns ein bisschen ausgetauscht haben. Und er hat dann auch ein paar Fragen gestellt, und zwar, ob ich dann ja zu Hause ausgefragt worden bin oder kontrolliert worden bin über die Vorkommnisse dann in der Schule, ob ich dann sitzen geblieben bin oder rausgegangen bin, wenn mal gefeiert worden ist. Das war nicht in der Form der Fall. Also meine Eltern haben jetzt nicht gefragt, und bist du sitzen geblieben? Hat jemand Geburtstag gefeiert? Gab es Adventsfeiern oder so? Nein, es war eher mein Gewissen, was mich kontrolliert hat. Und da ich ständig in der Belehrung war durch die Versammlungen, die ja 3-mal wöchentlich abgehalten worden sind, wo solche Themen natürlich permanent betrachtet worden sind und erwähnt worden sind, wie Kinder von Zeugen Jehovas sich in der Schule verhalten sollten oder allein auch durch diese Broschüre. Und es gab dann noch eine andere kleine Broschüre, die hieß täglich in den Schriften forschen, wo für jeden Tag wie so ein Kalender mit einem Bibelspruch, und der wurde dann in einem kleinen Absatz nochmal erklärt und behandelt. Und jeden Tag wurde vor dem Frühstück oder zum Frühstück dieser Bibeltext betrachtet. Auch dort ist dann vielleicht einmal im Monat, ist jetzt nicht eine fiktive Zahl, also es war jetzt nicht Tatsache, dass es einmal im, es ist eine fiktive Zahl, es ist nicht Tatsache, dass da jetzt einmal im Monat so ein Bibeltext passend auf die schulischen Verhältnisse betrachtet worden ist, aber man wurde permanent, das möchte ich damit ausdrücken, permanent belehrt, wie du in bestimmten Situationen reagieren solltest. Also war diese Kontrolle nicht von Seiten meiner Eltern direkt, sondern mein Gewissen, mein geschultes Gewissen hat mich jeden Tag ständig kontrolliert in jeder Situation. Und natürlich, dann war ja auch mein Klassenkamerad, das war allerdings in der Grundschule so, mit mir parallel in einem Klassenraum, also der auch ein Kind von Zeugen Jehovas war. Und dann hattest du vor ihm dann auch noch, also ich in dem Fall, vor ihm dann auch noch ein schlechtes Gewissen, wenn ich sitzen geblieben wäre und er wäre rausgegangen. Also da gab es dann nochmal eine weitere Kontrolle, dass er dann vielleicht zu Hause dann Bescheid gegeben hätte, ja, Dina ist aber heute sitzen geblieben und dann wären die Eltern vielleicht zu meinen Eltern gekommen und hätten das mal angesprochen. Also man war im Gewissen kontrolliert und im schlechtesten Fall dann nochmal vor Ort im Außen. Dann hat er mich noch gefragt, mein ehemaliger Klassenkamerad, ob ich dann an Wandertagen auch nicht teilgenommen habe. Er konnte sich da nicht dran erinnern. Wandertage war eher so eine Sache, die ja nur einen Tag bezogen waren. Also Wandertage war ja eher das Ding, dass es nur an einem Tag stattgefunden hat. Und meistens waren diese Wandertage auch im Berliner Raum. Also man ist nicht weiter weggefahren. Wenn was passiert wäre, meine Eltern wären schnell vor Ort. Das ist ja auch wie so ein ganz normaler Schultag behandelt worden. Und ich glaube nicht, dass diese Wandertage weitaus von der Zeitspanne her über die Maßen eines normalen Schultags hinausgingen. Also der Grund für Klassenfahrten, der bestand ja darin, dass eine weltliche Gemeinschaft genossen worden wäre in einem längeren Zeitraum, dann halt in dem Fall über 1, 2, 3, 4 Wochen, nee, 4 Wochen glaube ich nicht, aber 2 Wochen, so lange wie so Schulklassenfahrten stattfinden und dass die Eltern halt nicht in der Verantwortung des Kindes dann in dem Fall stehen, sondern die Lehrer und falls es zu einer Bluttransfusionsfrage kommen würde, da die Verantwortung abgegeben werden müsste. Und diesen eventuellen Vorkommnissen wollte man eben keinen Raum geben. Und deswegen wurde man aus Klassenfahrten ausgeschlossen oder sollte man sich distanzieren von Klassenfahrten. Als mich da mein ehemaliger Klassenkamerad angeschrieben hat, bin ich noch mit einem anderen Thema konfrontiert worden innerlich. Denn wir sind beide zusammen auf die Realschule gegangen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, diese Bezeichnung gibt es in Berlin gar nicht mehr heutzutage. Damals war das so, also es war die Hauptschule, Gymnasium war ganz oben, Realschule in der Mitte. Und ich habe mich damals, obwohl mich meine Schulnoten aufs Gymnasium hätten zugelassen, nicht fürs Gymnasium entschieden, weil ich vom Elternhaus her mir bewusst war und so belehrt worden bin, dass eine Schulbildung Gott nicht wohlgefällig ist, eine zu hohe, weil man zu viel Zeit für Weltliches dadurch aufbringt und man die Zeit für den Haus-zu-Haus-Dienst haben sollte und nutzen sollte. Und ich wollte eigentlich immer studieren. Ich glaube, ich hätte es schon auch durchbringen können, hätte ich diesen Wunsch sehr vehement veräußert. Ich möchte aufs Gymnasium gehen, dann wäre vielleicht vom Elternhaus mir das auch erlaubt worden. Aber ich war so indoktriniert, dass das was Schlechtes ist, dass ich mich als Jugendliche dann doch dagegen entschieden habe, was total schade ist. Ich habe dann auch später, nachdem ich mich entfernt habe mit 19, mein Abitur nachgeholt, worüber ich total glücklich bin, dass ich mich damals dafür entschieden habe, weil ich wollte immer studieren und bin heute wirklich dankbar dafür, dass ich das gemacht habe. Ich schaue jetzt weiter in die nächsten Fragen. Da war eine Frage dabei, wurde ich benachteiligt als Kind in der Schule? Ich hatte nie das Gefühl, ich hatte ja erwähnt, dass ich immer sehr beliebt war bei meinen Klassenkameraden und ich hatte auch nie das Gefühl, dass meine Lehrer ein oder mich blöd betrachtet haben, weil ich Zeugin Jehovas war, sondern immer eher sehr mit Respekt, wahrscheinlich meinen Eltern auch gegenüber, das einzuhalten, was meine Eltern vorgegeben hatten. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich gerne gewählt worden bin von meiner Lehrerin, und ich würde es jetzt nicht als böswillig unterstellen, dass ich oft neben denjenigen sitzen sollte aus der Klasse, der absolut nicht beliebt war. Und keiner wollte neben dieser einen Person immer sitzen. Und dann hat sie, also meine Lehrerin damals, mich neben diese Person gesetzt. Und ich habe natürlich nicht rebelliert oder gesagt, dass ich das nicht will, weil ich immer in Anbetracht, dass ich eine Zeugin Jehovas bin, wusste, ich muss mich benehmen. Alle wissen, ich bin Zeugin Jehovas. Die dürfen jetzt auf gar keinen Fall ein schlechtes Bild von dieser Religion und von mir und meinem Verhalten bekommen. Also habe ich natürlich nichts gesagt und das über mich ergehen lassen. Gefreut habe ich mich natürlich nicht, weil ich wurde dann von meiner Lieblingsfreundin aus der Klasse halt oder meiner Lieblingsklassenkameradin weggesetzt, was ich unheimlich traurig fand. Und jetzt, wo ich darüber rede, kommt das alles natürlich auch nochmal in mein Gedächtnis. Das war nie ein schöner Moment, aber es war einfach etwas, wo ich dachte, irgendwo dachte, mit mir kann man es ja machen, aber das klingt jetzt sehr abwertend und sehr aggressiv. So war das gar nicht, sondern eher so, ich mache das, ich opfere mich. Und das ist das Einzige, was mir jetzt zu der Frage einfällt. Aber ich glaube nicht, dass das böswillig war von meiner Lehrerin aus. Und ich habe mich sonst auch in keinster Form irgendwie benachteiligt gefühlt, weil alles, was ich, auch wenn ich vor die Tür musste, nie aus Boswilligkeit akzeptiert worden ist, sondern es hat mich ja in dem Moment unterstützt, in dem ich gewählt habe, vor die Tür zu gehen, weil ich Zeugin Jehovas bin und mich dem Ganzen halt distanziere. Und da wurde mir keine Steine in den Weg gelegt, das hatte ich ja auch schon gesagt. Dazu passt, glaube ich, ganz gut die Frage, die ich jetzt beantworten möchte. Wie haben die anderen Kinder reagiert, wenn du gesagt hast, das darfst du nicht mitmachen? Oder hier steht halt, du darfst da nicht mitspielen. Ich glaube, dass von der Lehrerin, natürlich liegt meine Schulzeit schon lange zurück und an viele Einzelheiten kann ich mich nicht dran erinnern und ich versuche mich jetzt mal bei der Frage wirklich zu erinnern. Ich glaube, dass meine Lehrerin natürlich auch ein bisschen abgenommen hat, die Erklärung, das ist Dina, die ist Zeugin Jehovas, die macht das nicht mit aus dem und dem Grund, weil sie einen anderen Glauben hat, wie es vielleicht auch heute mit muslimischen oder anderen Religionen passiert, wenn Kinder diese Religion tragen und ein Kopftuch tragen in der Form, in dem Beispiel dann, dass die Lehrer dann etwas da übernehmen an Erklärung. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass das meine Lehrerin auch gemacht hat. Und somit musste ich mich nicht erklären. Und dann wurde das auch ziemlich abgespeist damit, okay, das haben wir jetzt gehört, das ist jetzt erklärt worden. Und damit ist die Sache auch gegessen. Und dann gab es natürlich den Fall, wenn jemand mal gefragt hat, dann hatte ich immer diese blaue Broschüre in der Tasche, wo dann wirklich aufgezählt ist zu jedem Festtag, warum man das nicht feiert. Und das habe ich dann einfach abgegeben, aufgeblättert, vorgelesen, der Person hingegeben, abgegeben. Und dann war für mich die Sache erledigt. Ich konnte nicht argumentieren oder erklären mit eigenen Worten oder mit dem eigenen Verstand, warum ich das oder jenes nicht gefeiert habe. Das war nicht in meinem in mir vorhanden, weil ich es ja nicht gelebt habe wirklich. Also ich habe einfach nur das erzählt, was mir vorgesagt worden ist zu Hause in der Versammlung, so wie ich es, glaube ich, in der Folge erwähnt hatte, und dann anhand dieser Broschüre. Und mehr kam dann auch nicht. Ich glaube, dass die Kinder das auch gar nicht so interessiert haben. Also ich glaube, Kinder sind ja entweder, die nehmen das einfach so hin und die interessiert es gar nicht, oder sie grenzen das dann ab oder grenzen dich dann ab, wenn du wirklich, weil sie dich dann doof finden oder, oh Gott, was ist denn mit der los oder so. Aber an mehr kann ich mich auch leider gar nicht diesbezüglich erinnern. Und ich, wie gesagt, ich hatte keine unschöne Schulzeit in der Hinsicht, dass ich nicht akzeptiert worden bin. Meine Klassenkameraden haben mich cool gefunden, die mochten mich. Warum, kann ich nicht sagen. Ich glaube, weil ich bin. Und weil ich einfach cool bin. Dazu passt eigentlich auch die Frage über die Sprecherwahl, die mir auch gestellt worden ist. Wie haben die Kinder reagiert, als du die Wahl nicht angenommen hast? Und warum hast du die Wahl nicht angenommen? So ein bisschen habe ich das ja schon erklärt. Also ich denke, natürlich hat jeder irgendwie geguckt, vielleicht hat auch jeder geguckt, weil ich mich dafür bereitgestellt habe. Ich glaube, das war viel verwunder. Darüber hatten sich die anderen viel mehr gewundert, als dass ich sie nicht angenommen habe nachher. Oder vielleicht beides sehr, waren sie alle zweimal verwundert hintereinander. Ich erinnere mich nur, wie meine Lehrerin vor mir stand, mir die Hand ausstreckte und mir gratulieren wollte und ich sie zurückzog und sagte, nee, ich mach das nicht. Und ich mich einfach nur grundlos geschämt, ich habe mich natürlich geschämt aus einem Grund, aber einfach nur in den Boden hätte ich versinken wollen und habe mich unheimlich geschämt dafür, was ich da gerade getan habe, aber geschämt halt, weil ich vor Gott ein schlechtes Gewissen hatte und dann noch vor der Lehrerin. Also das waren so zwei Baustellen, die auf einmal auf mich so, die auf einmal geöffnet worden sind, also die Lehrerin und dann Gott. Und die Kinder hinter mir kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, für mich war der Tag einfach nur furchtbar gewesen. Ich habe mich wahrscheinlich verdünnisiert und keiner hat mehr darüber gesprochen. Also ich kann mich an keine explizite Gegebenheit erinnern, dass irgendeiner von meinen Klassenkameraden auf mich zukam und irgendwie gesagt hat, warum. Da es schon Klassensprecherwahlen gab vorher oder ich weiß gar nicht, wie oft sowas passiert, wahrscheinlich jedes halbe Jahr, musste ich mich ja eh schon erklären, warum ich überhaupt nicht teilnehme an dieser Wahl. Und da war ja schon das Thema eigentlich erledigt. Warum genau ich nicht teilgenommen habe, einmal natürlich aus diesem politischen Grund oder das Zeugen Jehovas sich politisch aus allem Politischen raushalten und eine Wahl ist eine politische Sache. Und mehr weiß ich dazu eigentlich auch nicht zu sagen, weil so rückblickend kann ich das gar nicht genauer oder besser beantworten. Ich sehe da auch gar keinen Sinn. Ich kann jetzt nur das sagen, wie es in meiner Kindheit gewesen ist oder wie es an mich herangetragen worden ist. Und es gibt wahrscheinlich Zeugen Jehovas, die sich diesen Podcast anhören oder diese Folge anhören und beipflichten werden und noch irgendwas anderes besser erklären könnten. Ich bin, seit ich 19 Jahre alt war, bin ich da total raus aus der Nummer und habe mich sehr distanziert. Und habe erst später angefangen, auch vieles zu hinterfragen oder zu analysieren oder nachzudenken. Ich habe in der Kindheit nur nachgeredet und einfach das gemacht, was mir gesagt worden ist. Also ich war eigentlich eher so wie eine Maschine. Und zu dem Punkt kann ich deswegen auch nicht mehr sagen. Und ich denke, dass diese Frage damit beantwortet sein sollte. Dann gibt es noch eine letzte Frage, die ich auch noch gerne beantworten möchte. Haben dich andere Kinder gefragt, wie es ist, ein Zeuge Jehovas zu sein? Ich kann mich nicht erinnern, dass mich irgendjemand mal gefragt hat, wie es ist, oder wirklich sich mal Zeit genommen hat und gefragt hat, wie es ist, ein Zeuge Jehovas zu sein. Das Einzige, was ziemlich oft von anderen Kindern gekommen ist, ist natürlich, oh schade, dass du nicht mitfeiern darfst, das ist ja doof. Ach Gott, du Arme, oh, da hast du ja gar keinen Spaß im Leben. Also das hat mich natürlich ganz oft runtergezogen und heute weiß ich, dass die einfach total recht hatten. Und Freude und Spaß ist bei den Zeugen Jehovas in einer ganz kleinen entfernten Ecke. Also wenn dann nur Spaß, ein guter Christ zu sein und die Vorfreude aufs Paradies zu haben. Aber ich kann mich erinnern, dass mir beigebracht worden ist von zu Hause aus, dass es nicht wichtig ist, Freude zu empfinden, sondern dass es wichtig ist, also Freude am Leben zu empfinden und Spaß zu haben, sondern dass es wichtig ist, ein guter Christ zu sein. Und natürlich sehe ich heute, dass sich mit Freunden zu verabreden, Feste zu feiern, in Gesellschaft zu sein, auch mal über die Stränge zu schlagen, ein Gefühl der Freude und der Lebensfreude ist. Und das ist das, was Leben ausmacht. Und das ist mir als Kind so genommen worden, dass ich jahrelang Probleme hatte, Freude zu empfinden oder auch zu sagen, was mir Freude bereitet. Und da musste ich wirklich von null anfangen, nachdem ich ausgestiegen bin, und einiges neu erleben. Und dazu, ja, dazu zählt auch halt Freude zu empfinden. Also das musste ich erst lernen. Also man kann schon, glaube ich, den Anschein haben, dass so ein Leben als Kind von Zeugen Jehovas sehr trist ist. Und mit meinen heutigen Augen würde ich dem auf jeden Fall zustimmen. Es war nicht angenehm. Und wenn ich heute die Kindheit betrachte und mich mit anderen ehemaligen Zeugen Jehovas austausche, muss ich einfach sagen, dass es kein schönes Kinderleben sein kann, einfach, wenn einem so viel Pflichten auferlegt werden und so viel lebensbejahende Momente genommen werden. Und ich denke, dass die Folge über die Versammlung eine höchst interessante Folge sein wird, die ich als nächstes aufnehmen werde. Und ich würde mich freuen, wenn du auch da dir diese Folge anhörst. Und wir sind schon somit wieder am Ende einer Folge angekommen. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Eine Bewertung ist ja natürlich völliger Quatsch. Oder vielleicht doch, denn ich möchte ja eigentlich, dass sich ganz viele Menschen diesen Podcast anhören. Also hinterlass mir doch gerne ein Like oder eine Bewertung. Und falls du Fragen oder Anregungen hast oder mit mir auch in den Austausch gehen möchtest für eine nächste Podcast-Folge, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail unter info@kopfkinoaussteigerberichten.de.